Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, wieder hier in Linz zu sein, ganz besonders mit unserem Faust, weil uns Linz eigentlich im Faust seit 15 Jahren begleitet. Es gibt nämlich da so eine wunderschöne Szene in der Osternacht, wo dann die Glocken ertönen, und das spielen wir immer ein, weil wir natürlich keine wirkliche Glocke, so eine große dabei haben. Wir spielen immer die Glocke des Linzer Domes ein. Das heißt, wir werden es ganz heimisch fühlen. Und jetzt werde ich Ihnen einfach ein bisschen was erzählen über den Faust I. Es ist ja ein gewaltiges Werk, das Goethe hier geschaffen hat mit seinen beiden Teilen des Faust. Der erste ist ja noch der leicht erfassliche Teil, der zweite wird dann sehr kompliziert. Also wenn wir dann demnächst den zweiten spielen, werden Sie sehen, dann wird es noch viel unübersichtlicher. Der erste hat noch so eine klar fassbare Handlung, während der zweite Teil sehr viel in wirklich Bildern lebt, die ein geistiges Erleben widerspiegeln. Und das ist kein Alltagsereignis. Natürlich sind auch im ersten Teil viele, viele, viele geistige Hintergründe. Und man muss denken, Goethe hat daran gearbeitet mehr als 60 Jahre seines Lebens. Also man weiß nicht ganz genau, wann er begonnen hat, aber es wird so nicht weit entfernt von seinem 21. Geburtstag gewesen sein, dass er begonnen hat, kannte aber schon als Kind das Puppenspiel Dr. Faustus. Also das Thema war ihm schon damals geläufig, aber so etwa mit 21 hat er begonnen damit. Und fertig wurde er 2 bis 3 Monate vor seinem Tod. Dann war der Faust II fertig, ein gewaltiges Werk. Wenn wir es dann demnächst spielen werden, hier in einer stark gekürzten Fassung, muss ich dazu sagen, weil original wird ja allein der Zweierteil, ich schätze, etwa 16 Stunden dauern. Also das ist schwer zu bewältigen, weil wir haben es also auf ein Viertel gekürzt, oder ein bisschen mehr als ein Viertel. Und haben versucht, aber trotzdem da die wesentlichen Teile drinnen zu haben. Aber das ist das nächste Thema des nächsten Vortrages. Also Faust I beginnt im Original mit einem Vorspiel am Theater. Das habe ich einmal gestrichen. Also es ist ganz nett und führt hin, aber wir steigen gleich ganz zentral ein mit dem Prolog im Himmel. Und da geht es gleich also ganz groß her, weil gleich einmal 3 Erzengel ertönen. Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang, und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Haben Sie zugehorcht? Die Sonne tönt nach alter Weise. Er sagt nicht gleich, die Sonne scheint, sondern bevor sie zu scheinen beginnt, hört er sie. Aber natürlich nicht äußerlich. Also zumindest habe ich in der Früh noch nicht gemerkt, dass Äußerliches donnert, aber wenn man sich vertieft in diese Stimmung, wenn die Sonne aufgeht, bevor die Sonne aufgeht. Ich habe einmal das Erlebnis gehabt, wir hatten ein Seminar in Kärnten unten und wir sind um 4 in der Früh weggefahren hinunter, und während der Fahrt hinunter habe ich so eine gute halbe Stunde den Sonnenaufgang erlebt. Man fährt so fast mit der Sonne mit, wenn man da so Richtung Süden hinunterfährt, und bevor die Sonne noch aufgeht, wenn es so zart grünlich am Horizont wird, dann spürt man innerlich eine ganz starke Bewegung. Da spürt man etwas, da tut sich seelisch-geistig etwas, bevor das sichtbare, sinnliche Licht hervortritt. Und das hat Goethe ganz stark gespürt. Also auch im Zweierteil sagt er das wieder ganz deutlich. Am Beginn des Zweierteils kommt eine ähnliche Passage vor. Also es geht darum, in die tieferen Hintergründe der Natur auch hineinzuschauen. Und das kündigt sich also mit diesem Prolog der Erzengel schon an, und nachdem die fertig sind, erscheint Mephisto. Mephisto, diese schillernde Figur, der Verführer einerseits ist, der andererseits aber auch ganz knallhart, eiskalt, tötend geradezu sein kann. Der also 2 Facetten hat. Rudolf Steiner wird dann später von 2 Figuren sogar sprechen, die dahinter stecken. Der eine ist der Luzifer, der aus der Bibel sehr gut bekannt ist. Das ist der, der der Eva den Apfel gibt, der sie verführt, also dann letztlich in die sinnliche Welt hineinzugehen. Und der andere, den Steiner nennt, ist Ahriman. Das ist dieser finstere Geist, der Tötende. Goethe konnte diese beiden noch nicht so ganz voneinander trennen, also ist dieser Mephisto in gewisser Weise eine Mischung aus beiden. Im Zweierteil kommt viel mehr dieser finstere Ahrimann heraus, während im ersten Teil das Übergewicht der verführerische Luzifer hat. Also überhaupt so im ersten Teil vor der Pause versucht also den Faust halt zu allen möglichen sinnlichen Genüssen zu verführen. Und es entspinnt sich jetzt ein Gespräch zwischen Mephisto und dem Herrn. Und es stellt sich heraus, der Herr ist über diesen Schalk gar nicht so sehr erbost, sondern er findet ja es recht nützlich, weil er eben den Menschen den Widerstand bietet, an dem sie reifen können. Also der Mensch kann sich eigentlich nur am Widerstand entwickeln und daran bewusst werden. Wir werden bewusst, wo wir uns anhauen, dann merkt man, auch da war was im Weg. Wir stoßen wo an und diese Kräfte, wo wir anstoßen, die tragen wir eben auch in gewisser Weise in uns, denn in uns wirkt eigentlich dieser Mephisto, wirkt dieser Luzifer, wirkt dieser finstere Ahriman. Der Name Ahriman kommt aus der persischen Mythologie, da hat man vorhin sich mit diesem finsteren Geist auch beschäftigt. Naja, und auch der Mephisto ist also mit dem Herrn ganz zufrieden, sagt zum Schluss, als der Herr schon wieder verschwunden ist, von Zeit zu Zeit sehe ich den alten gern, das ist gar hübsch von so einem großen Herrn, so menschlich auch mit dem Teufel zu sprechen. Während der ganzen Szene sitzt der Faust schon vor der Bühne und erlebt das Ganze so halb bewusst, geistig mit, was sich da abspielt. Und dann geht es ins Studierzimmer hinein. Also man muss sich vorstellen, so ein gotisches, ziemlich düsteres Studierzimmer, Spinnweben verhangen, wahrscheinlich ziemlich staubig, Bücherregale, irgendwelche mysteriösen Geräte, die irgendwo stehen. Und dann beginnt es halt mit den berühmten Eingangssätzen Haben und Ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun mit armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Das heißt, er hat also alles, was man damals auf der Universität studieren konnte, durchstudiert, hat sich also mit intellektuellem Wissen und Universitätswissen, ist eben schon sehr intellektuelles Wissen. Das ist eigentlich, die Universitäten sind entstanden in einer Zeit, wo man im Grunde nur mehr den grübelnden Verstand hatte und nicht mehr ein tieferes geistiges Erleben, wo das eigentlich schon so ein Verklimmern ist. So gerade am Anfang noch in der Hochscholastik, wenn man denkt, ein Thomas von Aquin oder ein Albertus Magnus, die hatten noch gewisse Ahnungen, dass hinter dem, was wir in unserem Denken fassen, dass da noch eine geistige Realität steht, dass das nicht nur unsere Spinnweben-Gedanken sind, sondern dass dahinter etwas lebt, was man aber nicht mehr wirklich schauen kann, wo man nur mehr den letzten Rest davon schauen kann. Und Thomas von Aquin zum Beispiel, also das ist so 13. Jahrhundert, Ende 13. Jahrhundert etwa, sagt am Ende seines Lebens, da hat er eine große Vision, relativ kurz vor seinem Tod, und dann sagt er, alles, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh gegen dieses Erlebnis. Aber was er erlebt hat, davon erfahren wir nichts, davon ist nichts überliefert. Aber er war wahrscheinlich einer der Letzten, die noch diese Einblicke hatten, und dann bricht die Neuzeit an, und Faust ist eben ein Mensch der beginnenden Neuzeit. Also ein Mensch, der jetzt ganz auf den Verstand gestellt ist, der das Wissen seiner Zeit umspannt und eben aber zu der Schlussfolgerung kommt, ich weiß eigentlich nichts. Ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist der große, große Satz drinnen. Das ist der Satz, der mich als Jugendlicher, so mit 15 etwa, gepackt hat. Das war der Grund, warum ich dann Chemie studiert habe letztlich und mich auf die Suche begeben habe und weil mich seitdem der Faust nicht losgelassen hat. Was hält die Welt im Innersten zusammen? Nicht nur, wenn ich von draußen schaue und mir halt irgendwas zusammen denke, sondern wie drin ich ins Innere der Natur. Und Faust ist jetzt eben darüber auch ganz verzweifelt und sagt zum Schluss, Also schon habe ich mich der Magie ergeben. Also er versucht es jetzt auf einem anderen Weg, auf dem Wege der Magie, ob da sich etwas finden lässt. Schlägt das Buch des Nostradamus auf. Nostradamus war ein, naja, man könnte sagen, großer Hellseher, wenn man so will. Er hat, Sie wissen das vielleicht, diese Zentenien verfasst, diese Bücher des Nostradamus, wo er Prophezeiungen bis in unsere Tage hineingegeben hat, die aber schwer zu entschlüsseln sind. Also jeder, der sie liest, liest was anderes heraus in der Regel. Also sie sind nicht leicht zu lesen. Aber jedenfalls auch Faust schlägt das Buch des Nostradamus aus, erkenne dann der Scherme Lauf und wenn Natur mich unterweist, dann geht die Seelenkraft mir auf, wie spricht ein Geist zum anderen Geist. Also er fühlt eine Geisteswelt um sich herum, aber er fühlt sie eben nur, er sieht sie nicht und er spürt nur, sie muss da sein. Und zunächst kommt er in große Begeisterung hinein, wie die Himmelskräfte auf- und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen und zum Schluss sagt er, welch Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur. Wo fasse ich die unendliche Natur? Also auch das ist, denkt er, alles Fantasie, großartig, toll, aber ich komme nicht an die Wirklichkeit heran. Also er versucht zunächst mit dem Buch des Nostradamus sich in den Makrokosmos, in die große Welt hineinzuversetzen mit seinem Bewusstsein. Das ist ein Makrokosmos, wird gern dargestellt durch das Symbol des Sechssterns. Also zwei Dreiecke, die ineinander gelegt sind, übereinander gelegt sind. Das ist das Symbol des Makrokosmos. Aber da kommt er nur also bis zu einem Fantasiegebilde letztlich. Naja, dann blättert er weiter in einem anderen Buch und liest etwas über den Geist der Erde. Du Geist der Erde bist mir näher und zeichnet ein Pentagramm auf den Bühnenboden. Es wird dann wichtig sein, wenn später der Mephisto hereinkommt. Er zeichnet also dieses Fünfeck, einen Fünfstern besser gesagt. Das ist das Pentagramm, das ist ein Symbol für den Menschen. Also wir sind dieses Pentagramm, wenn wir uns so herstellen zum Beispiel. Also das ist der Mikrokosmos. Das war ja eine Lehre, die man noch aus dem Mittelalter übernommen hat. Der Mensch ist ein Mikrokosmos und bildet den Makrokosmos ab. Also wir sind sozusagen ein kleines Bild des ganzen Kosmos. Wir tragen alles in uns, was an Kräften in der Natur auch zu finden ist. Und eben wenn ich wissen will, was die Natur im Innersten zusammenhält, kann ich entweder direkt in den Makrokosmos schauen oder ich schaue mal in den Mikrokosmos hinein, weil dort auch diese Kräfte wirken. Und es gelingt ihm tatsächlich mit seiner Beschwörung den Erdgeist heraufzubeschwören. Er hat jetzt eine reale Vision, ein Erlebnis dieses Erdgeistes. Und was passiert? Der Faust ist niedergeschmettert von diesem Erlebnis. Weh, ich ertrag dich nicht. So gewaltig ist diese Erscheinung. Und dabei ist es nur der Erdgeist. Nicht der große kosmische Geist, sondern nur der Erdgeist. Faust versucht sich zwar zurückzuringen und ich bin's, bin Faust, bin deinesgleichen und so weiter. Aber zum Schluss sagt er sogar, ich fühle mich dir ganz nah, aber der Erdgeist sagt ihm, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Und der Geist, den er begreift, der kommt dann gleich bei der Tür herein. Es klopft nämlich mitten in der Vision, in der großen klopft es an der Tür und der Gehilfe, der Famulus des Faust, Wagner, kommt herein. Wagner ist so ein typischer Gelehrter, schon etwas älterer Mann, sicher sehr fleißig, ganz Verstandesmensch und seine größte Freude ist es, in den Büchern zu blättern und zu studieren, was da drinnen Menschen gedacht haben über dieses und über jenes, aber von der Wirklichkeit der Natur hat er wenig Ahnung und schon gar nicht von dem, was das Innere der Natur ist, von dem weiß er gar nichts. Er will eigentlich gar nicht so gerne in die Natur hinausgehen und überhaupt, wenn der Trubel noch draußen ist, das ist ihm verhasst. Lieber bei der Lampe sitzen und im Buch blättern. Und der Faust sagt, das Pergament ist das ja heilige Brunnen, aus dem ein Durst den Trunk auf ewig stillt. Also das kann nichts sein. Erquickung hast du nur gewonnen, wenn sie dir aus eigener Seele kommt. Da, du musst es mit deinem Geist erkennen, du musst innerlich aktiv werden. Und im reinen Verstandesdenken sind wir in Wahrheit ziemlich passiv. Ja, wir sagen schon natürlich, ich grüble und studiere, aber wir kommen nicht wirklich heran an die Realität. Da müsste man tiefere geistige Kräfte rege machen und nach denen sucht Faust, nach denen strebt er. Und er sagt dann zum Schluss, als der Wagner wieder gegangen ist, als er wieder hinausgeschmissen hat, weil der Wagner ist gekommen, weil er den Faust da deklamieren gehört hat und sonst was, wie er rast, wie sein griechisch Trauerspiel und so weiter. Von dieser Kunst möchte ich was profitieren. Also er will immer was lernen, natürlich der Wagner, in dem ist er fleißig, aber mit nur dem Kopf. Aber gut, der Faust komplimentiert ihn ziemlich schnell wieder hinaus und sagt dann zum Schluss, wie er alleine ist, darf eine solche Menschenstimme hier ertönen, wo Geisterfülle mich umgab und so weiter. Und meint halt, dass der Wagner halt nur so Erdenwürmer sucht, also nur in der Erde gräbt ein bisschen und Regenwürmer findet vielleicht, aber mehr nicht. Aber die Vision ist zusammengebrochen, die ist weg. Faust fühlt sich auch vernichtet durch das Ganze, aber wie kommt er hinüber? Wie kommt er über diese Schwelle, die uns die äußere Sinneswelt verbirgt? Also das Empfinden, das Innere der Natur, das wird uns eigentlich durch das, was ich äußerlich sehe, durch das, was ich äußerlich mit dem Verstand begreife, verhüllt. Wie komme ich dahinter? Wie komme ich dahinter? Ja, eine Möglichkeit, und das ist jetzt schon eine Tat der Verzweiflung fast, die er anstrebt. Ja, aber wie ist es, wenn der Mensch durch den Tod geht? Dann durchbricht er vielleicht diese Mauer. Und dann sagt er, das will ich ausprobieren. Und sei es mit Gefahr, ins Nichts dahin zu fließen. Ich will es wissen. Wenn kein anderer Weg hinüberführt, dann will ich über diese Schwelle treten. Und er sieht in seinem Regal ein kleines Fläschchen, das ihn magisch anzieht, und du Auszug aller tödlich feinen Kräfte, erweise deinem Meister deine Gunst. Also er will sich nicht aus Verzweiflung umbringen, sondern aus Erkenntnis Sehnsucht. Er will wissen, was ist da drüben, was ist dahinter. Und er fühlt das schon in die kristallene Schale, er erinnerte sich noch zur Zeit seines Vaters, wurde die immer bei einem Trinkgelage herumgereicht und jeder musste halt alle möglichen Schilderungen von sich geben, aber er sagt, ich werde dich jetzt nicht dazu gebrauchen, sondern du wirst meinen letzten Dienst erweisen. Und dann hebt er das Glas und in dem Moment, wo er es trinken will, ertönen die Linzer Domglocken. Zumindest. Und diese Glocken ergreifen ihn tief innerlich, der Klang. Er setzt das Glas ab und erinnert sich an seine Jugendzeit, an die Zeit des Osterfestes. Er kommt darauf, ja, heute ist ja die Osternacht. Und er erinnert sich, wie die Frühlingsfeier in der Jugend war und wie ihn das zutiefst beglückt hat. Und zum Schluss sagt er, Erinnerung hält mich mit kindlichem Gefühle jetzt vom letzten ernsten Schritt zurück. Und er stellt endgültig den Becher weg und stürzt eigentlich in einer Gefühlsaufwallung zu Boden und sagt, die Erde hat mich wieder. Also es ist gerade noch ausgegangen, dass das nicht das Stück aus wäre. Sonst hätte man sehen müssen, was drüben ist. Sonst wäre es so noch 20 Minuten aus, die ganze Geschichte. Und als er da noch so am Boden liegt, noch so ganz von diesem Erlebnis aufgewühlt, kommt der Wagner herein, hängt ihm sein Mäntelchen um und sie gehen hinaus in die Natur. Und da gibt es den schönen Monolog von Faust, den Osterspaziergang, vom Eise befreit im Tal und welche das frühlingsbelebenden Wolkenblick und so weiter. Also er sehnt sich jetzt hinaus und sieht eigentlich einmal jetzt ganz neu und ganz frisch, wie schön eigentlich die Natur ist. Die Schönheit der Natur. Er sieht sie jetzt einmal nicht als Wissenschaftler an, sondern als, als Ästhet möchte ich fast sagen, als Künstler sieht er sie an und erlebt dadurch eine andere Ebene der Natur, eine tiefere Ebene vielleicht. Ich glaube, wenn man so als grübelnder Wissenschaftler hinausgeht und jetzt jedes Blumen zergliedert und wie viele Staubblätter sind da, wie viele Blütenblätter und das alles aufnotiert und schreibt, da hat man eigentlich gar keinen Blick für die Schönheit der Natur. Und das ist, dieses ästhetische Erleben der Natur ist eine eigene Qualität, wo man in Wahrheit schon etwas beginnt zu spüren, so ganz leise, wenn man offen ist, spürt man jede Blume, jeder Strauch, jedes Tier spricht uns seelisch anders an, in Wahrheit. Man muss ja offen dafür sein, das zu erleben, und man kann da durchaus eine gewisse Objektivität auch entwickeln. Das ist nicht nur, naja, dem einen gefällt halt das, dem anderen gefällt jenes. Wenn man ein bisschen tiefer schaut und einmal seine Vorlieben ein bisschen beiseite schiebt, dann spürt man, dass jede Blume, jeder Strauch, jedes Tier sozusagen eine andere Sprache spricht, anders zu mir spricht. Dass die Laute der Tiere, ja selbst das Säuseln des Windes in den Bäumen, dass das etwas spricht, wenn man weit, weit in die Vergangenheit der Menschheit zurückgeht, dass die Menschen noch sehr intensiv mit der Natur gelebt haben, praktisch noch keine Technik, nichts hatten, kaum Kultur noch hatten, wo sie wirklich dieser Natur ausgesetzt waren, da konnten sie lesen, hören in den Geräuschen der Natur, sehen, lesen in den Formen, die da sind, weil dadurch eigentlich Geistiges spricht. Goethe wusste, wovon er redet, weil er hat sich ja gerade mit den Pflanzen sehr intensiv beschäftigt. Er hat eine eigene Metamorphosenlehre entwickelt. Und in dieser Metamorphosenlehre der Pflanzen, da geht er eben nicht so heran wie der systematische Naturwissenschaftler, wenn man alles zerrupft, sondern er versucht, seelisch nachzuvollziehen, welche Formenverwandlungen stattfinden, wenn so eine Pflanze aus dem Samenkorn herauswächst. Und er lässt sozusagen in seiner Seele diese Pflanze noch einmal wachsen. Und dadurch taucht er jetzt wirklich in die Lebensgesetze dieser Pflanze ein. Da spielt nicht mehr der abstrakte Verstand eine Rolle, sondern ein bildhaftes, inneres Erleben. Und dann kommt er dazu, zu sehen, geistig zu sehen, die Urpflanze, die in allen Pflanzen wirkt. Und sich nur in der Pflanze so verwandelt, in einer anderen kommt ein anderes Teil stärker heraus. Und diese Urpflanze, die Goethe erlebt hat, war so reich, dass er sagt, ich könnte eigentlich hunderte neue Pflanzen erfinden, die alle so konsequent sind, dass sie lebensfähig werden. Das ist doch was Tolles. Das war nicht Gentechnik oder irgend sowas, sondern das war seelisches Erleben, im seelischen Erleben. Und in gewissem Sinne ist das ein Ansatz zu etwas, was wir heute noch gar nicht wirklich weiterentwickelt haben, nämlich wirklich das Leben zu verstehen. Weil wir wissen halt unheimlich viel über Biochemie, ich bin Chemiker, also ich weiß, was da das fühlt, Bibliotheken, wir wissen unheimlich viel. Aber wie daraus so eine Pflanze entsteht, nur eine einfache Pflanze wissen wir eigentlich nicht. Kein Mensch kann aus den Genen heute ableiten, wie die Pflanze fertig ausschauen wird. Außer wir wissen, das Gen ist von der Pflanze. Dann wissen wir es natürlich, weil wir es schon vorher kennen. Aber es gibt keinen Ansatz nur dazu, es zu erklären. Nicht einmal ein Einzeller können wir im Grunde erklären, wie das aus den Genen funktionieren soll. Die spielen sich eine Rolle, keine Frage. Und es ist toll, dass das erforscht wurde. Und das ist nicht schlecht, nur es fehlt das Gesamtbild irgendwo. Weil Leben ist immer ein ganzheitliches Phänomen. Da muss ich den Organismus als Ganzes sehen. Ja, mehr noch, ich muss ihn eigentlich sehen mit der ganzen Umwelt. Und diese Umwelt ist sehr weit gemeint, weil sie den ganzen Kosmos in Wahrheit mit umfasst. Weil das Leben unter starkem Einfluss dessen steht, wie die Sonne zur Erde steht, wie der Mond zur Erde steht. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen, die in den Lebensrhythmen ganz wichtig sind. Wenn Sie denken an den 28-Tage-Rhythmus des Mondes, den findet man in so vielen Wachstumsgesetzmäßigkeiten drinnen. Man findet sogar Planetenrhythmen im Wachstum der Pflanzen wieder. Man muss nur schauen. dann sieht man, also es genügt nicht nur, die Pflanze zu analysieren, zu zerlegen, sondern ich muss auch hinausschauen. Beides spielt zusammen. Dann entsteht etwas Lebendiges. Und ein bisschen was davon, denke ich mal, erlebt der Faust während dieses Osterspazierganges. Wenn er hinausgeht, nachdem er jetzt so niedergeschmettert wurde und noch fast wie benommen hinausgeht und einfach ganz offen ist in diesem Moment für das, was ihm entgegenkommt. Und sich dann auch erfreut an den Menschen, die ihnen entgegenkommt. Einfach die Menschen zu sehen, wie sie in den bunten Kleidern kommen, endlich der Winter ist vorbei, sie kommen aus ihren engen Gasseln heraus, aus den Kirchen heraus, überall streben sie, denn sie sind selber auferstanden. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden, aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern und so weiter. Und diese Stimmung spürt er ganz klar, diesen Auferstehungsgedanken, sogar in gewisser Weise. Wo Auferstehung heißt auch, dass da irgendwas Geistiges herauskommt, das spürbar wird. Und natürlich der Wagner, der begleitet, hat überhaupt kein Verständnis, also das ist ihm alles verhasst und die Leute die tanzen da und singen und das Schreien, Fiedeln, Kegelscheiben ist mir ein allzu verhasster Spaß, also das interessiert ihn alles nicht. Der Wagner horcht nur dann auf, als die Menge sich um den Faust versammelt und ihn sehr herzlich begrüßt, weil doch er, Dr. Faust und auch schon sein Vater so viel für die Menschen getan haben, vor allem durch die Arzneikunst, überhaupt damals, als die große Pestepidemie war, hätten sie also den Menschen so viel geholfen und während die das sagen, wird der Faust schon wieder eher mürrisch und unsicher und die Freude vergeht ihm langsam, weil er sofort wieder spürt, unsere Künste reichen gar nicht so weit. Und zum Schluss sagt er nur, vor jenen Drogen steht gebückt, der helfen lehrt und Hilfe schickt. Also es ist, wir selber mit unserem Verstand können so wenig, meint er, und im Gespräch mit Wagner, das sich dann anschließt, als die Menge gegangen ist, wird es noch deutlicher. Also da erzählt er also schon von seinem Vater, der sich halt mit anderen Adepten in die schwarze Küche schloss und nach unendlichen Rezepten das Widrige zusammengoss. Da war ein roter Leu, ein kühner Freier, im lauen Bart der Lilie vermählt und beide dann mit offenem Flammenfeuer von einem Brautgemach ins andere gequält. Also die Brautgemächer, das sind halt die chemischen Apparate, würde man heute sagen. Damals hat man es noch ein bisschen poetischer ausgedrückt. Naja, und zum Schluss, hier war die junge Königin und hier war die Arznei und was ist der Erfolg davon? Die Patienten starb. Also die meisten haben es nicht überlebt. Das ist so nach der Mitteloperation gelungen, Patient tot. Und darüber ist er sofort wieder tief erschüttert da kommt auch jener berühmte Ausspruch oder jenes Zitat, zwar zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Das merkt er. Also er hat eines in ihm, was ihm halt so ganz in die Sinneswelt zieht und auch mit dem Verstand dorthin. Und etwas anderes zieht ihn noch anderen, höheren Gefilden, wo ihm die Geister in den Lüften wehen. Und dort möchte er eigentlich hin. Und dieses beide miteinander zu verbinden, das ist die große Kunst. Das ist eigentlich die Kunst, um die es bei uns allen irgendwo geht. Also es gab Zeiten und Völker, die mehr nur da oben geschwebt sind, ja, dann kann ich halt auf Erden aber nicht wirklich eingreifen. Oder wenn ich nur ganz unten picke, dann probiere ich halt im Grunde stümperhaft herum und es fehlt mir dieser große geistige Einschlag. Also zu verbinden diese beiden Welten miteinander. Das ist die große Sehnsucht des Faust. Naja, er spaziert dann mit dem Wagner weiter und sieht dann am Feld draußen, die Dämmerung bricht schon herein, die Nebel kommen schon ein bisschen, heute war auch Nebel beim Herfahren, einen Hund durch Saat und Stoppel streifen. was kann ich in der Dämmerung ergreifen, sagt der Wagner. Ja, siehst du diesen Hund? Ja, lange sah ich ihn schon, ist nicht weiter interessant, aber der Faust sieht mehr. Ein Feuerstrudel zieht auf seinen Faden hinterdrein. Ein Feuerstrudel. Der Wagner sieht nichts. Der Wagner sieht gar nicht einen Hund, ich sehe nur einen Hund, sonst nichts. Faust sieht bereits mehr. Er spürt, hinter diesem Hund ist irgendwie noch was anderes. Das ist nicht bloß ein Hund. Naja, der Hund kommt immer näher und geselle dich zu uns, komm hier, und schließlich nimmt er ihn mit in seine Studierstube. Sagt ihm, da hinterm Ofen hast du einen schönen Platz, also geh da runter, setz dich hin. Und ja, der Bruder knurrt ein bisschen an der Schwelle, vor allem in das Arbeitszimmer, da knurrt er sehr auffällig und scheut ein bisschen, aber dann geht er doch hinein. Er wird dann wichtig werden. Gut, der Hund liegt einmal brav hinterm Ofen, wie sich's gehört, und Faust lässt noch einmal dieses Osterfest jetzt nachklingen und sagt, gut, also wie komme ich also hinter die Natur? Und da fällt ihm das Johannesevangelium in die Hand. Also die Bibel liegt auch noch irgendwo am Arbeitstisch und er meint, schauen wir doch einmal in der Offenbarung, die uns durch die Schrift gegeben ist, ob ich da nicht Erkenntnisse daraus schöpfen kann. Und er fängt jetzt an, das heilige Original in sein geliebtes Deutsch zu übersetzen. Und er schlägt das Johannesevangelium auf. Am Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geist der Recht erleuchtet bin. Also er fängt schon an, am Johannesevangelium zu kritisieren. Aus dem Wort. Das kann doch nicht aus dem Wort die Schöpfung entstanden sein. Das passt nicht. Es geht immer weiter. Es muss die Kraft sein. Zum Schluss sagt er, also am Ende war die Tat. Das ist jetzt seine große Weisheit. Der Pudel heult auf. Im Moment, dass das sagt, er heult immer zwischendurch auch schon ein bisschen hinein, macht es immer bemerkbar. Und man sagt immer, sei ruhig, Pudel. Naja, hinter dem Pudel steckt eben mehr. Gut, also der Pudel heult aber jetzt kräftig auf, also sagt das Wort Tat, und Faust schaut hin zu dem Pudel, der Pudel wird lang und breit, das ist nicht mehr des Hundes Gestalt und mit schrecklichen Augen, fürchterlichem Gebiss und so weiter. Oh, du bist mir gewusst, das ist eine Ausgeburt der Hölle, muss das sein. Also, was tut man, irgendein Zauberspruch herholen? Also, Salomonis Schlüssel nennt er das und fängt an zu rezitieren und beschwört die Elementargeister, ja, die ihm helfen sollen, also dieses Höllenwesen zu vertreiben. Der Pudel tut aber nichts dergleichen, also grinst ihn nur an irgendwie, also dann muss er zu stärkeren Mitteln greifen. Und das tut er auch ein Kreuz hat er auf seinem Tisch liegen und er hebt ihm das Kreuz entgegen. Das tut dem Pudel nicht so wohl, also da heult er einigermaßen auf und kommt ziemlich ins Schwitzen, es dampft und raucht und zum Schluss sagt der Faust, erwarte nicht das dreimal glühende Licht, die stärkste von meinen Künsten. Das dreimal glühende Licht, das hat was mit der christlichen Trinität zu tun. Also die christliche Kraft, die dahinter steckt. Mit der zwingt er den Pudel, sich zu offenbaren in seiner wahren Gestalt. Und aus dem Rauch heraus kommt eine merkwürdige Figur, nämlich unser Freund Mephisto. Steht da als Junker mit seinem Mäntelchen da und Faust ist, naja, er lacht auf jeden Fall, er muss lachen. Das also war des Pudels Kern, ein fahrender Scholaster, Kasus muss, macht mich lachen. Obwohl er schon so irgendwie so noch zweifelt, was ist das für ein Geselle. Also, aber es muss jedenfalls einer aus der Teufelsriege sein, aber man weiß noch nicht, welche Rangstufe es ist. Also, jedenfalls ist er mit Vorsicht zu genießen. Aber er gibt ihm schon ordentlich Paroli auch. Also wer bist du denn? Ich bin ein Teil von jener Kraft, der stets das Böse will und stets das Gute schafft. Aha, was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ja, ist ja interessant, nimmt aber ein bisschen das auf, was schon im Prolog war, in dem Gespräch zwischen Herrn und Mephisto, dass ihm der Herr eigentlich bestellt wird dazu, der Teufel, dass er reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen, damit die Menschen da einen Widerpart haben, an dem sie sich reiben können, an dem sie aufwachen können, an dem sie bewusst werden können. Und wir entwickeln uns dann immer nur am Widerstand. Also dazu ist er da. Und diese Kraft erlebt jetzt Faust. Eigentlich in Wahrheit ist der Mephisto etwas, was in uns drinnen steckt. Und das ist ein Teil des Faust in Wahrheit auch. Aber auf der Bühne zeigt man ihn halt eben, indem man sich vor sich hinstellt, und das ist ja auch im Erkenntnisprozess so, dass auch man sich das, was seelisch, geistig in uns lebt, man muss es sich zwar nicht äußerlich vor Augen stellen, aber innerlich sich trennen können davon. Dann beginnt man zu erkennen. Weil im Grunde haben wir das alles in uns, diese Kräfte. Wir merken es nur nicht, weil wir uns nicht trennen können davon. Dann wirken sie zwar in uns und verführen uns zu allen Möglichen. Also der Mephisto verführt uns zu allen Möglichen. Zu sinnlichen Genüssen, manchmal auch zu ganz bösen Dingen, also je nachdem, ob er mehr die luziferische oder die arimanische Seite herauskehrt. Aber da wirkt er einfach in uns. Und wir sind oft nicht imstande, mit unserem kleinen Ich diesen Kräften Parole zu bieten. Und vor allem, wir erkennen sie nicht. Wir merken zwar noch, ja, du hast dich dann Blödsinn gemacht, aber das ist schon alles. In ihrer wahren Dimension erleben wir sie erst, wenn wir uns gegenüberstellen können, innerlich sozusagen, geistig gegenüberstellen können. Dann erleben wir so eine Gestalt in Wahrheit. Und naja, dieser Mephisto kommt jetzt ins Gespräch und erzählt auch, was seine Aufgabe ist und was er halt so tut und dass er alles, was lebt, auch wieder zugrunde richten muss und überhaupt meint am besten, dass das gar nichts erst entstünde, weil überhaupt ich als Mephisto bin ja arm dran, es geht immer von Neuem, kaum habe ich wieder was zerstört, wächst schon wieder Neues und überhaupt diese ganze Tier- und Menschenbrut, das ist also fürchterlich. Naja gut, also sagt der Faust, gut, jetzt kenne ich deine Würdigenpflichten und also wie tun wir jetzt weiter? Und der Mephisto sagt, ja, aber jetzt würde ich mich gerne wieder verabschieden. Ich würde gerne gehen, ja bitte geh, ich kenne dich jetzt, also besuch mich, wie du magst, und da ist die Tür, da ist das Fenster, da rauffahren kannst gerne auch herausfahren. Ja, sagt der Mephisto, es gibt nur ein kleines Hindernis, dass ich hinaus kann, nämlich der Drudenfuß an eurer Schwelle. Was ist der Drudenfuß? Das ist das Pentagramm auf die Spitze gestellt. Das sind nämlich die zwei Zacken oben. Dann sind es die Teufelshörnchen, die rausschauen. Und das Pentagramm am auch der Bein sagt, also das ist von ungefähr gelungen. So, jetzt habe ich so den Teufel gefangen, wirklich? gut, dann bitte, dann bist du mehr gefangen und so weiter. Aber nur eins verstehe ich, wie bist du überhaupt reingekommen, wenn dich dieses Pentagramm stört. Ja, schau, es ist nicht gut gezogen. Weil der eine Winkel, der nach außen zu ist, ein wenig offen. Und dann kommt er dort hinein. Nur raus kann er jetzt nicht mehr, weil von der anderen Seite ist es eine geschlossene Figur. Also das fängt ihn. Naja, gut. Also der Mephisto kann nicht rausgehen und der Faust nicht lässt. Der Faust sagt aber, gut, aber ich will noch irgend bisschen was von deinen Künsten kennenlernen, bevor es gehst, weil wer weiß, ob du jemals wiederkommst, wenn ich dich auslasse. Ja, gut, also bleibe ich halt hier und will dir ein bisschen von meinen Künsten zeigen. Schläfert ihn natürlich gleich schön ein, den Faust, lullt ihn ein, alle möglichen Hilfsgeisterchen im Hintergrund, die einen schönen Chor bilden und mit den einlullt, den Faust. Und der Mephisto ist ja nicht dumm, er sucht sich seine Gesellen, Ratten, Mäuse und so weiter, Kröten, das sind so seine Tiere, mit denen er enger in Verbindung steht, und die benagen diese ganze Spitze dieses Pentagramms, dieses Drudenfuß, nagen das alles weg und dann kann er entschlüpfen. Und der Faust schläft inzwischen schon selig. Und der Mephisto rauscht hinaus, schlägt noch heftig die Tür zu und dann fährt er Faust wieder hoch und weiß jetzt im Moment nicht, was war das? War ich jetzt munter oder habe ich geträumt? Habe ich geträumt, dass mir der Teufel dass der Teufel da war, da ist mir bloß ein Hund entsprungen, also was ist los? Und in dem Moment klopft es wieder und der Mephisto steckt schon wieder den Kopf herein bei der Tür. Faust sagt, herein! Ja, du musst es dreimal sagen. Also gut, sagt er, dreimal herein. Und Mephisto kommt und bietet ihm, bietet ihm noch nichts an, er erzählt nur, eben, dass die Teufel und Gespenster, das kommt jetzt heraus, dass die nämlich eben auch an gewisse Gesetze gebunden sind. Eben das mit dem Pentagramm, wo sie hineingeschlüpft, dann müssen sie auch hinaus. Also beim Fenster kann er nicht raus, beim Rauchfang auch nicht. Er muss dort raus, wo er reingeschlüpft hat, weil die sind dieses blöde Pentagramm gewesen. Und der Faust sagt halt, das ist ja sehr interessant, die Hölle selbst hat ihre Rechte. Das ist interessant, da ließe sich doch ein Pakt schließen mit euch. Wenn das gesetzlich geregelt ist irgendwo, wenn es einen Vertrag gibt, auf den man bauen kann, dann könnt ihr mich vielleicht darauf einlassen. Naja, das habe ich viel so grinst. Natürlich nur, indem man so auf der Seite schaut, weil auch das hat er eigentlich hingearbeitet, den Faust zu verführen. Und er hat ihn schon damit. Und sie schließen dann tatsächlich einen Pakt. Und der muss natürlich auch besiegelt werden, ist ganz klar. Und ja, aber was raus, auch was geschrieben ist, ist jetzt auch noch kaum, ist mein Manneswort nicht genug? Nein, es muss auch was Geschriebenes sein. Ja, der Faust, gut, was willst du? Erz, Pergament, Papier, Griffel, Meißel, Feder, wie du willst, also schau, gib mir halt was. Ja, du unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut. Ja, das ist dir für ein Knüge tun, soll so sein. Ja, Blut ist ein ganz besonderer Saft, sagt er nur so beiseite beiläufig der Mephisto. Er ist nämlich gar nicht beiläufig in Wahrheit, weil das Blut ist eigentlich der Träger unseres Ichs. Da lebt unser Ich am unmittelbarsten drinnen. Gar nicht so sehr im Hirnkastel allein, sondern im Blut, in der Bewegung des Blutes. Da lebt das Ich drinnen. Und wenn der Mephisto darüber Herrschaft bekommt, dann hat er ihn. Dann hat er ihn. Weil der Faust hat ja schon vorher gefragt, ja gut, aber sein Diener bringt die Gefahr ins Haus, also was passiert dann mit mir? Und so, ja, nichts, ich werde mich hier zu deinem Dienst verbinden, nicht rasten und nicht ruhen. Wenn wir uns drüben wiedersehen, sollst du mir das Gleiche tun. Der Faust ist aber jetzt eh mehr interessiert, hier die Welt kennenzulernen. Das drüben kann mich wenig kümmern, das wird hernach, wer das schon wissen. Also, da achtet er nicht so ganz darauf, dass das eine Falle sein könnte. Daher unterzeichnet er auch wirklich, also sticht sich mit der Feder hinein, dass wirklich ein Tröpfchen Blut drinnen ist, unterzeichnet und schmeißt dann das Pergament hin. Und der Mephisto will auch gleich etwas tun. Naja, das Erste, was er tut, ist, er will ihn zu sinnlichen Genüssen führen. Das ist das Erste, weil der Faust ja die ganze Zeit sagt, die ganze Spieltisiererei, die habe ich schon genug, des Denkens Faden ist zerrissen, mehr eklig vor allem Wissen. Also lassen Sie die Tiefen der Sinnlichkeit stürzen. Und da ist der Mephisto, die luziferische Seite des Mephisto, natürlich sofort dabei und will ihn schon entführen, aber in dem Moment klopft es auch noch an der Türe und ein Schüler kommt. Weil der große Herr Dr. Faustus, der im ganzen Land bekannt und berühmt ist, hat natürlich auch Schüler. Und so ein ganz junger, schüchterner Schüler kommt jetzt auch herein, aber der Faust, bevor der noch hereintritt, sagt, nein, mir ist es unmöglich, ihn zu sehen. Jetzt interessiert mich das nicht mehr. Ich habe jetzt meinen Pakt mit dem Teufel geschlossen und ich will keinen Schüler jetzt mehr sehen. Na, sagt der Mephisto, komm, gib mir deinen Mantel und ich spiele deine Rolle und du ruhst inzwischen aus. Und so kommt es dazu, dass Mephisto als Dr. Faustus den Schüler empfängt und ihn natürlich mordsmäßig an der Nase herumführt. Sie einen Spaß daraus macht, ihn an der Nase herumzuführen. Und sagt dabei aber immer unheimlich gescheite Dinge. Ich muss Ihnen ein bisschen was vorlesen. Und mit Liszt kann man nicht mehr so gut auswendig. Das ist nämlich das Interessante, dass der Mephisto, der Teufel, er sagt eigentlich im Grunde immer die Wahrheit. Es ist gar nicht so, dass er lügt. Er sagt es nur immer irgendwie so eigenartig, dass die Menschen es komplett missverstehen und damit einen Unsinn dann machen. Das ist das Problem. Aber eigentlich hat er immer recht und er sagt ganz gescheite Dinge. Also, da diese schöne Geschichte, wo er erzählt, also wo er immer redet, also mein teurer Freund, ich rate euch zuerst Kollegium Logicum. Also wenn man Wissenschaft betreibt, braucht man erst Kollegium Logicum, da wird der Geist gleich wohl dressiert, in spanische Stiefel eingeschnürt, dass er bedächtiger sofort an hinschleiche die Gedankenbahn. Also ja, nicht irgendwie die Fantasie entwickeln oder lebendigere Kräfte ins Denken schicken, sondern ganz strenge Logik, Schritt für Schritt, ganz kleine Schrittchen nur, so wie es halt in der Wissenschaft üblich ist. Da wird halt der Geist aber dann langsam ausgetrieben. Er sagt, das ist zwar ja, so schön dann. Also, der Philosoph, der tritt herein und beweist euch, es müsste so sein. Das erste wäre so, das zweite so und dann das dritte und vierte so. Und wenn das erste nicht mehr, das zweite und dritte wären immer mehr. Das beweisen die Schüler aller Orten, sind aber keine Weber geworden, weil vorher vergleicht man noch das Denken und das lebendige Denken mit einem Weberkunststück, wo die Fäden hin und her fließen, tausend Fäden auf einmal sich erregen, wo alles ineinander wird. Das ist nämlich ganz was anderes als dieses abstrakte, lineare Denken, Schritt für Schritt für Schritt. Da entstehen Muster, Bilder, wenn man so einen Teppich webt oder etwas, da entsteht ein gewaltiges Bild. Das ist was ganz was anderes. Mit dem Verstandesdenken kommt nichts anderes heraus, weil wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat er die Teile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Das kommt heraus. Und ein bisschen ist das die Problematik, die wir heute wirklich in den Wissenschaften haben. Wir haben mittlerweile unheimlich viel Spezialwissen. Die Spezialisierung ist ja immer größer. Also wenn ich denke, das Gebiet, auf dem ich arbeite, wir sind weltweit etwa 40 Leute, die sich wirklich auskennen mit dem, was wir da tun. Und die anderen sagen, gut, gibt uns die Formel und dann setzen wir ein oder macht uns ein Programm, mit dem wir das berechnen können. Aber mehr wollen wir schon gar nicht wissen. Und so ist es aber auf jedem Gebiet. Es ist ja der alte Witz, wir werden immer mehr über immer weniger wissen, bis wir schließlich alles über nichts wissen. Also da in die Richtung steuern wir jedenfalls. Und nur, das ist schon was Gutes, diese Details zu erforschen. Das ist ja eigentlich das großartige Neue, was mit der Neuzeit begonnen hat. Das gab es in der Art vorher. Nie gab es also so eine Fülle an Detailwissen im Wald. Das Problem ist eben nur, wir haben völlig verloren das geistige Band, das jetzt diese Details in ein sinnvolles Ganzes zusammenbringt. Darum verstehen wir in Wahrheit das Leben nicht, obwohl wir so viel Biochemie verstehen und so viele Details kennen. Aber das Gesamtbild, das fügt sich irgendwo nicht, das erkennen wir nicht. Und das ist ein viel komplexer. Ich meine, man ist zumindest jetzt schon ein bisschen draufgekommen, dass es nicht so einfach ist, wie man es sich gedacht hat. Also aus den Genen heraus kann ich alles erklären und dann ist es fertig. Man weiß, dass heute zumindest der ganze Organismus mitwirkt, dass die Gene überhaupt zur Wirkung kommen und dass dann wirklich an der Stelle die Nase kommt und da das Ohr kommt und so weiter und dass das nicht verkehrt geht. Das liegt nicht nur an den Genen, sondern der ganze Organismus wirkt mit. Sei es einmal die Eizelle oder sei es dann der ganze mütterliche Organismus überhaupt, der wirkt mit. Und mehr noch darüber hinaus, weil die Umweltbedingungen auch eine Rolle spielen. Also alle diese Dinge kriegt man zumindest mit langsam, dass es nicht so einfach ist. Und das sind aber auch Dinge, die dann nicht mehr bloß mit der Logik erfassbar sind, weil da kommt man nicht durch. Stellen Sie sich vor, jetzt müsste ein Mensch, das was so in den Bibliotheken der Menschheit steht, müsste es alles in seinem Bewusstsein haben und alles zusammenschauen und richtig verbinden miteinander. Da wäre man nicht fertig. Goethe hat es ja anders gemacht, als er seine Urpflanze erlebt hat. Er hat ein geistiges Bild erlebt. Und mit diesem geistigen Bild konnte er arbeiten. Das heißt, er ist vom abstrakten, schlussfolgernden Denken zu einem bildhaft gestaltenden Denken übergegangen. Und darin, mit diesem Denken, kann ich etwas vom Leben erfassen. Wenn ich dieses Bild habe und mit dem jetzt zum Beispiel mir auch die einzelnen Details dann anschaue, dann kann ich dort auch interessante Dinge entdecken. Aber da sind wir nicht einmal am Anfang davon. Ich bin überzeugt, dass wir da weiterkommen werden. Weil sich auch in der normalen Naturwissenschaft, die von Goethe nichts wissen oder nichts halten davon, schon gar nicht von Anthroposophie oder sowas wissen, trotzdem merken, wo sie an die Grenze kommen. Und dass andere Methoden notwendig sind. Also da, es ist halt einfach eine Frage, wie lange es dauern wird noch, aber es drängt danach. Je mehr wir nämlich in eine Einseitigkeit gehen, desto schneller kommen wir irgendwann an den Rand, wo wir anstehen. Und dann müssen wir zwangsläufig umkehren. So wie die Physik längst erkannt hat, dass der Materialismus als solcher nicht haltbar ist, wie er noch im 19. Jahrhundert bis hinein ins 20. Jahrhundert ganz bombenfest war, wenn man gesagt hat, naja, besteht alles aus Atomen, Atome sind auch so kleine Kugeln oder irgendwas. Man weiß heute, dass es nicht so ist. Die Physiker haben halt im Prinzip nur eine Formel, die dahinter steckt. Man sagt vielleicht noch abstrakt, Information ist es. Manche sagen sogar Geist. Eigentlich gibt es nur Geist. Und der Geist verkalkt und dann erscheint er uns als Materie. Naja, verkalkt heißt in dem Sinne erstarrt. Das heißt, Es verliert eine gewisse Erscheinung ein von etwas, was eigentlich in sich viel beweglicher ist. Die Formel zeigt es einfach, dass da was viel Beweglicheres dahinter ist. Aber man ist jetzt auf dem Sprung dorthin, mit zu sagen, also Materie ist es nicht, es ist nicht einmal Energie, die Grundlage ist, sondern es ist Information. Jetzt sind wir da, dass es Information ist. Vorstellen kann man sich nichts mehr darunter natürlich. Aber es ist interessant, dass die Naturwissenschaft jedenfalls dort kommt, den Materialismus zu durchbrechen, zwangsläufig. Sie muss nur konsequent bis dorthin gehen, wo sie ansteht. Und dann zerfällt dieses materialistische Bild. Natürlich kommt man dazu noch nicht zu einem geistigen Erleben selber. Das wäre dann der nächste Schritt. Zu sagen, gut, also was ist es dann wirklich? Was ist dieser Geist? Wie kann ich den erleben? Und den muss ich als Menschheit erleben, da muss ich in mir, mich selbst weiterbilden innerlich. Eben weiterbilden über das bloß abstrakte Denken hinaus. Weil das abstrakte Denken kommt im Prinzip bis zu so etwas wie Atome sind, dann merkt man, da zerbröselt man das Ganze aber eigentlich, da zerfällt es irgendwie, da funktionieren die ganzen mechanischen Gesetze nicht mehr so wie ich es im Alltagsleben gewohnt bin, das zerfällt mir dort, aber dort ist dann die Grenze. Und da müsste ich aber jetzt weitergehen. Eben ein anderes, ein lebendigeres, ein bildhafteres Denken entwickeln, das aber eben nicht große Fantasterei ist. Das ist das Problem und das müssen wir auch lernen. Weil nur indem ich mich hineinträume, wie die Welt sein könnte, das ist auch noch keine Erkenntnis. Ich muss also eigentlich eine bildhafte Erkenntnis entwickeln, die ähnlich ist der Fantasie, aber so präzise wie das Denken ist und so auf die Wirklichkeit gerichtet ist, nicht bloß irgendeine Spintisiererei ist. In einer traumhaften Weise gab es das einmal in früheren Zeiten, aber halt nicht so voll bewusst wie wir. Wir mussten erst durch dieses verstandesmäßige Denken durchgehen, um ganz wach zu werden. Beobachten Sie sich selber, wenn man träumt, ist man eben nicht ganz wach und ist dem Traumgeschehen völlig ausgeliefert und kann es eigentlich während des Traumes nicht beurteilen. Das kann ich erst als wacher Mensch, da kann ich vielleicht, wenn der Traum nicht schon ganz entschwunden ist, vielleicht irgendwas erkennen daran. Aber wirklich wach sind wir nur bei Tag, wenn wir eben über die Außenwelt, die uns aber nur die Außenseite zeigt, mit unserem Verstand nachdenken. Nämlich gerade wenn wir nachdenken, sind wir wach. Gar nicht so, wenn man nur hinausschaut. Überlegen Sie, wie viel Sie heute alles gesehen haben untertags und an wie viel Sie sich erinnern können. Wie viel Sie wirklich so bewusst gesehen haben, dass Sie jetzt so sagen, ja, da bin ich dem begegnet, der hat einen dunklen Anzug angehabt, einen Mantel drüber und so eine komische Steirerhut drauf. Und dann war er da mit der Nähe im Lobenmantel und so weiter. Und dort war er im Sommerkostüm schon sowieso. Meistens erinnert man sich an diese Details nicht, außer es ist was ganz Auffälliges. Dann hat man nämlich hingeschaut und gesagt, aha, interessant, was ist das? Aber solange man nur so hinausschaut, irgendwie sieht man das meiste nicht. Ich sage einmal, 95% sieht man nicht wirklich, obwohl die Augen darauf gerichtet waren. Und es zieht vorbei. Das heißt aber nichts anderes, wir haben eigentlich nur davon geträumt. In Wahrheit. Wir waren nicht wacher als beim Traum. Aber wenn ich mich hinrichte, nachdenke, aha, was war das? Aha, Mann, circa 40 Jahre alt, dunkler Anzug, schwarze Haare, steirer Hut drauf. Wenn ich das gedacht habe, dann erinnere ich mich auch daran. Dann habe ich es bewusst gefasst, dann bin ich wach geworden. Also durch das müssen wir durchgehen. Das ist ganz wichtig. Darum ist es auch kein Malheur, dass die Menschheit durch den Materialismus durchgegangen ist, sondern es ist sogar eine Notwendigkeit. Nur wir sollten wir nicht stecken bleiben auf ewig drinnen. Weil dann geht es uns halt wie der Faust, der rüttelt dran, der will weiter. Dieses Wachwerden, zu dem ist er schon irgendwo gekommen. Wachwerden für die Außenwelt. Aber wo geht der nächste Schritt weiter? Nach dem sucht er. Und wir waren stehen geblieben jetzt beim Schüler mit dem Mephisto. Er hänselt ihn halt von vorne bis hinten. Und sie gehen halt alle vier Fakultäten durch, die es damals gab. Also die philosophische Fakultät, das war das Thema, was ich erzählt habe. Dann die juristische, das wird sehr kurz abgewandelt, der Mephisto sagt selbst, ja, mit der Juristerei ist es nichts, der Schüler will eh auch damit nicht viel zu tun haben. Er sagt, es erben sich Gesetze wie eine Krankheit fort. Und mit dem Gesetz, mit dem du geboren bist, von dem ich sowieso nie die Rede, also gehen wir weiter, dann sagt der Schüler, ja, jetzt möchte ich aber fast Theologie studieren. Ja, Theologie, na schauen wir mal selber die Theologie zu. danke. So. Also, ich wünsche nicht, in die Irre zu führen, ja, nämlich mit der Theologie. Was diese Wissenschaft betrifft, es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden. Es liegt in ihr so viel verborgenes Gift und von der Arznei kaum zu unterscheiden. Ja, am besten ist, sagt ihr, wenn ihr nur auf einen hört und auf des Meisters Worte schwört. Also am besten nachbeten, was der Meister gesagt hat, das ist in der Theologie am besten. Im Ganzen, haltet euch an Worte. Dann geht ihr durch die Sicherheit vorne zum Tempel der Gewissheit ein. Also haltet euch an Worte und ihr müsst euch immer was denken dabei. Obwohl der Schüler diesen Einwand noch macht, doch ein Begriff muss bei den Worten sein. Ja, schon gut, nur muss man sich nicht allzu ängstlich quälen, denn eben wo Begriffe fehlen, da steht ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten, an Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Also, einfach Spiegelfechterei mit Worten. Und wissen Sie, manchmal, wenn ich so theologische Schriften, ich will jetzt über niemanden schimpfen oder sonst was, aber es ist manchmal so, dann denke ich mir, worüber redet sie eigentlich? Wisst ihr, worüber er redet? Bei manchen Sachen denke ich mir, Worte, die logisch geordnet sind, aber irgendeine Vorstellung, um was es jetzt wirklich geht, habe ich nicht. Versuchen Sie einmal in einer theologischen Schrift wirklich herauszufinden, was die Auferstehung des Christus zum Beispiel bedeutet. Was das wirklich ist, wie das funktionieren soll, wie man sich das vorstellen soll. Denk mal, ich würde das ja gern glauben, aber wie wird das sein? Nichts. Im Grunde nichts. Im Endeffekt kommt nach 100 Seiten heraus, dass man daran glauben muss. Punkt. Über das Leben nach dem Tod. Nichts. Im Grunde. Ja, früher war das mit dem Fegefeuer, das hört man halt nicht mehr so gern. Ja, es gibt dann den jüngsten Tag, da werden die Toten auferstehen. Was dazwischen ist, wissen wir nicht. Mittlerweile haben wir eine elegante Lösung gefunden. Mit dem Tod geht man eh schon in die Ewigkeit, das heißt, dann ist man eh gleich beim jüngsten Tag und dann wird man auferstehen. Wie es funktioniert, wissen wir trotzdem nicht, aber so ist es halt. Also es ist wahnsinnig schwer. Ja, es ist auch schwer. Darum meine ich das halt auch nicht als Vorwurf, weil wenn ich es... Was tut sich? Macht nichts. Das gehört dazu, das passt ja zum modernen Denken dazu. Wenn wir nur den Verstand haben, nur die Sinneswahrnehmung haben und dieses tiefere Geistige, und das ist ja gerade eigentlich in der Theologie gehen müsste, aber nicht erleben können, wenn wir nur die biblische Überlieferung haben, aber eigentlich auch nur Worte haben, was nützen mir die Worte, wenn ich kein Bild damit verbinden kann. Ich kann den ganzen Text haben und verstehe nichts in Wahrheit. Das ist das Problem. Das ist das große Problem. Wir könnten ein Werk haben, in dem die größten Wahrheiten drinnen stehen, und wenn ich kein inneres Bild dafür entwickeln kann, was das ist, weil es eben jetzt kein sinnliches Bild ist, das beschrieben wird, dann weiß ich erst wieder nichts. Das ist das Problem. Also wir müssen sozusagen erleben, was hinter den Worten steckt eigentlich, welche Kraft da drinnen steckt, dass ich etwas erlebe. Und darum haben es die Theologen zugegebenermaßen wirklich wahnsinnig schwierig. Jetzt kommt noch dazu, im 19. Jahrhundert ist die textkritische Phase aufgebrochen, man schaut, wie sind die Evangelien und das alles entstanden. Gut, als historische Dokumente, die einen historischen Bericht geben, taugen sie nicht. Erstens widersprechen sie sich großteils. Also sind es mehr oder weniger Fantasiegeschichten irgendwo. Also man kann nicht wirklich daraus rekonstruieren, was damals wirklich passiert ist. Wenn man die ganze Geschichte äußerlich nimmt. Und als moderner Forscher muss man es nehmen. Also was stehen da für Fakten drinnen? Da wird über das Leben Jesu dieses erzählt, da wird jenes erzählt. Nehmen Sie nur die zwei Geburtsgeschichten. Das Jesus von Nazareth. Im Lukas-Evangelium ganz anders als im Matthäus-Evangelium. Wie stimmt das zusammen? Ja, mischen wir es halt irgendwie. Dann habe ich heute so ein Krippel, das sind die Hirten und Ding, und dann kommen die Könige auch dazu, sind aber zwei Geschichten gemischt. Steht so in der Mischung nirgendwo drinnen. Und hat vielleicht einen tieferen Sinn, will ich jetzt gar nicht verbreiten darüber. Aber so sind viele Dinge. Also in den Evangelien sind schon gewaltige Bilder drinnen. Und nur eben als historische Urkunden, die ein äußeres Geschehen oder Chronik schildern, sind sie eben nicht zu nehmen. Da haben die Forscher ganz recht, dass das taugen sie nicht. Und als das waren sie auch nie gedacht. Sondern sie sind eigentlich eine Schilderung hauptsächlich von Erlebnissen, die sich im Seelischen, im Geistigen abspielen. Nicht nur, es geht ineinander, es ist äußere Schilderung vermischt mit inneren Bildern. Und es ist wahnsinnig schwer zu erkennen, wo in der Schilderung der Evangelien das eins ins andere übergeht. Oft fängt ein erster Satz mit einem sinnlichen Ereignis an und es setzt sich fort, seine geistige Bedeutung darzustellen, aber im Grunde nur indem dieses Bild fortgesponnen wird. Und dann sieht man Dinge, die Jesus wandert über das Meer. Also gemeint war der See von Genezareth, aber jetzt denkt man sich, wie soll das jetzt wieder gegangen sein? Also vielleicht war es sehr seicht dort. Aber nein, es war sturmbewegt, also es noch dazu. Und sie sind hinausgefahren und da draußen in der stürmischen See ist ihnen der Jesus entgegengekommen. Wie soll das zugegangen sein? Na, das ist schon kein äußeres Bild mehr. Es ist etwas, was dieses wogende Meer wird zu einem Bild für die stürmende Seele in Wahrheit. Und da geht es darum, die Sicherheit zu haben in dieser stürmenden Seele, die von Leidenschaften, von Begierden, von allem Möglichen ergriffen ist, dass unser Ich nicht untergeht. Der Jesus ist das Bild, der Christus ist das Bild für dieses Ich, das standhält da drin, ganz bequem. Der schreitet da sicher drüber und geht nicht unter. Und er sagt dem Petrus, zu dem er dann später sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen soll. Der Fels ist nämlich das Ich in Wahrheit, auf das man bauen soll. Wir haben jeder diesen Fels in uns. Und den lädt er ja ein, kommt zu mir heraus. Und der Petrus ist zuerst nur sehr scheu und hat Angst, dass er untergeht. Also, es ist ein Bild, zu zeigen diesen Schritt, wenn das Ich fest genug ist, wenn es fest geworden ist wie ein Fels sozusagen, im Geistigen so kompakt geworden ist, dann geht es nicht unter, dann hält es dieser Sturmflut fest, stand, ganz, ganz stark. Aber es beginnt eben mit einer ganz normalen Bootsfahrt. Zuerst die Bootsfahrt hat sich wahrscheinlich zunächst einmal so abgespielt, aber dann geht es in ein geistiges Erleben über. Und das findet man in den Evangelien und auch im Alten Testament schon immer wieder. Es war eine Zeit, wo die Menschen beides noch irgendwie erleben konnten. Und das eine ins andere überging und das ganz selbstverständlich für sie war. Dass sie sozusagen in diese, wenn sie so wollen, Wahrtraumsphäre, in der genauso gelebt haben wie in der sinnlichen Sphäre. Und dass das hin und her ging. Und dass sie dadurch immer Äußeres und Inneres zusammen schauen konnten. Und die Evangelienschreiber waren eben halt Meister in dem noch. Eine der letzten, weil kurz danach beginnt die Zeit, wo es wirklich reine Theologie wird, wo sie die Bilder nicht mehr verstehen. Wo sie sie nur mehr äußerlich nehmen und höchstens sagen, aha, da hat sich der Evangelist was einfallen lassen. Und es ist ein Bild, ein Symbol und jetzt versuchen wir es zu deuten und zu interpretieren. Und je mehr interpretiert wurde, desto mehr wurde zweifellos missinterpretiert. Und auf das sind aber dann Streitigkeiten entstanden, die bis heute die Kirchen spalten. Die Ostkirche, die Westkirche, die koptische Kirche, weiß Gott, was alles entstanden ist daraus. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Da gab es nur die Gnostiker in der Anfangszeit des Christentums. Das ist fast ausradiert worden. Damals, erst jetzt im 20. Jahrhundert, hat man wieder viele Schriften gefunden, die von den Kirchenvätern, die sich halt durchgesetzt haben und die der Mainstream, sagt man heute, geworden sind, ist das alles rausgeschmissen worden. Aber da gab es so viele Facetten des Christentums damals noch. Und weil die Bilder noch erlebt haben. Und das Interessante ist, dass gerade diese bildhaften Erlebnisse oder Menschen, die das noch erleben konnten, das wurde alles ausradiert. Es blieb der trockene Verstand, der es von außen beschreibt, im Wesentlichen. Es gab natürlich immer wieder einzelne Mystiker in der Kirche auch und große Denker, wenn man so will, mystische Denker, aber das waren immer Einzelne und die Kirche hat da immer mit ihnen ein Problem gehabt, im Grunde. Die sehen irgendwas, was wir anderen nicht sehen, die erzählen irgendwas und jetzt weiß ich nicht, soll ich das glauben, soll ich das nicht glauben, verstehen tue ich es nicht.
Ich hätte eine Frage.
Bitte.
Beim Faust geht es ja jetzt eigentlich Literatur ist noch nicht.
Noch lange.
Wo sind wir denn gerade
beim Faust? Wir sind jetzt noch bei der Schülerszene, genau, ich muss eh schauen, dass wir mit der Zeit nicht. Ich hänge noch vor der Pause. Wir sind nicht einmal noch aufgebrochen mit dem Mephisto in die Welt hinaus. Das ist das Nächste. Also sparen wir uns den Rest vom Schüler, es kommt dann noch die Medizin und so weiter, wird noch erklärt, das fertig da eh sehr schnell ab. Ja, da ist das Schöne daran, dass man wenigstens bei den Damen sie um die Hüfte fassen kann, um zu schauen, wie fest sie geschnürt ist und das Bülschen fühlen. Also das ist recht angenehm. Heute dem Schüler dann auch. Aber dann geht es endlich hinaus und der Mephisto führt ihn jetzt, naja, zu sinnlichen Genüssen in Auerbachs Keller. Also Auerbachs Keller ist im Grunde ein sehr berühmtes Lokal, gibt es heute noch in irgendeiner Form. Studentenlokal auch, der Goethe kannte es sehr gut, Auerbachs Keller, er hat ja auch in Leipzig studiert, in Leipzig ist Auerbachs Keller. Und hat selber dort auch also den Wein und so ziemlich zugesprochen, also er hat da seinen ersten Studentenjahr ziemlich das, naja, Lotterleben geführt. Er hat es eh büßen müssen, weil er ist dann schwer erkrankt, hat einen Blutsturz gehabt, alles Mögliche. Und das war dann ein großer Umbruch in seinem Leben. Aber er weiß, wovon er schreibt. Also großes Saufgelage im Grunde, auf gut Deutsch. In Auerbachs Keller, dort führt ihn jetzt der Mephisto hin und macht natürlich seine Zaubertrickchen. Also er kredenzt den Gästen dort, weil es gibt nur einen ziemlich sauren Wein dort. Naja, der Mephisto sagt, wir machen da was anderes. Also gibt es mal einen Bohrer. Aha, einen Bohrer. Naja, er fängt dann Löcher in den Tisch zu bohren. Und dann macht er ein paar Zaubersprüche und dann fließt, ja, vorher wird es noch mit Wachs getropft und verstopft die Löcher, die er gebohrt hat. So, und jetzt sagt er, zieht die Tropfen heraus und fällt seine Gläser darunter. Und was wollt ihr haben? Champagner, Wein, Tokaja und so weiter, was gewünscht wird, fließt heraus. Also er macht großes Spektakel, ein bisschen Nektar natürlich die Saufkumpanen dort auch, indem jetzt plötzlich Feuerflammen aufflackern und die glauben, sie verändern, das ist alles in Wahrheit Illusion. Das ist ein großer Magier. Der Faust indessen sitzt etwas gelangweilt daneben. Weil er denkt sich, also gut, Alkohol konsumieren konnte ich schon vorher, dazu brauche ich nicht den Pakt mit Mephisto. Also da muss ich schon ein bisschen was Besseres bieten und sagt, bitte komm, gehen wir jetzt endlich. Gut, Mephisto führt ihn weiter, er führt ihn in die Hexen. Weil ein Problem ist auch, der Faust ist schon, er ist zwar noch nicht wirklich alt, aber er ist auch noch nicht mehr ganz jung. Also er möchte eine Verjüngungskur haben. Ja gut, da packt man einen Zaubertrank von der Hexe. Da kannst du den Trank nicht selber brauen. Nein, also der Teufel hat es zwar gelehrt, aber der Teufel kann es nicht machen. Also er braucht Menschen, die seine Diener sind, die das ausführen. Das ist auch interessant. Also der Teufel selber kann es nicht machen. Er bedient sich des Menschen, in dem Fall der Hexe, um diesen Zaubertrank zu brauen. Da geht es natürlich ziemlich wild zu. Ein großer Zauberkessel ist dort. Mehr Katzen, also diese Affen, hupfen herum, führen sich wild auf. Ich sage es Ihnen, sie führen sich bei uns wirklich wild auf. Ich als Faust habe immer das Problem, mit denen auszukommen. Die beißen in die Wadeln und sonst was. Sie sind wild. Sie sind wirklich wild. Und sie machen ein Mordsgeschrei, dass man kaum zu Wort kommt. Unsere Hexe hat auch immer Mühe, die zusammenzustampfen, aber die ist so streng, dass sie es wieder ordnet. Und bevor aber noch die Hexe auftaucht, werden noch diese Tiere da herum flitzen in der Hexenküche, sieht der Faust in einem Zauberspiegel ein wunderbares Bild. Eine Frauengestalt, die schöne Helena taucht auf. Und das ist interessant, weil die Frauengestalten im ganzen Faust haben auch eine ganz besondere Bedeutung. Sie sind nämlich immer auch ein Bild für die menschliche Seele. Und diese Helena ist ein Bild für die Schönheit der menschlichen Seele. Es geht gar nicht so sehr ums Äußere, sondern es geht um die seelische Schönheit. Und sehr spannend ist der Kontrast, dass jetzt dann die Hexe hereinkommt und vorher war aber dieses schöne Bild. Die Hexe ist eher wahrscheinlich nicht das Bild für die höchsten Kräfte des Menschen. Aber wir haben sie halt auch. Wir sind auch alle so ein bisschen eine Hexe, sind wir auch irgendwo. Und es gibt ja gute und schlechte von mir aus auch. Aber die Tiere vor allem, die sind ja auch nicht ganz zufällig hier, sondern sie sind ein Bild für die tierischen Kräfte, die wir in uns haben. Wir haben halt diese Meerkatzen auch irgendwo ein bisschen in uns, diese sehr ungezogenen Meerkatzen. Aber in der Ferne sieht er irgendwo auch was Höheres. Und das ist interessant. Der Mephisto sieht das eigentlich nicht, der tut das gleich ab irgendwo. Und das ist eben aber etwas, was der Faust schon sehen kann, diese Perspektive. Er sieht auf ein Höheres, Seelisches, nachdem er strebt. Am Ende des zweiten Teils wird es dann heißen, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Und das heißt, das Ewige in der Seele eigentlich zieht uns hinan. Dort streben wir hin. So wie wir jetzt sind, haben wir in unserem Seelischen ein bisschen was vielleicht von dem und noch sehr viel von den Meerkatzen und von den Hexen und so weiter. Und das Ziel der Entwicklung ist eben nach dem Höheren zu streben irgendwo. Weil dann dort, darinnen unser Ich wirklich sich erst verwirklichen kann und sich ausleben kann und nicht nur mehr kämpft mit diesen Tieren da unten, sondern das einmal überwindet, etwas zu etwas Höherem macht. Also das ist auch so eine wichtige Perspektive, dass man alle die Frauen gestalten in die Richtung anschaut. Und der Mephisto merkt, der hat er es jetzt sehr angetan von dem Bild, also der Zaubertrank, den ich ihm gebe, der wird ihn zwar ein bisschen verjüngen, aber vorher wird dafür sorgen, du wirst Helenen jetzt in jedem Weibe sehen. Also das heißt, er versucht es jetzt wieder auf die niedere Ebene herunterzuleiten. Und mit diesem Spektakel Hexenküche, die übrigens, das ist so eine ganz düstere nordische, gotische Szene, muss man sich vorstellen. Die hat interessanterweise Goethe in Rom geschrieben, im Süden. Dort hat er ganz dieses Bild herausgeholt, weil er ist ja zu seiner italienischen Reise gefahren, weil er diese ganze Welt da oben im Norden, in Weimar, das ist ihm alles zu eng geworden irgendwo. Und er hat noch einen neuen Impuls gesucht und er war sich damals ja nicht einmal sicher, bin ich mehr Dichter oder bin ich mehr Maler? Er ist eigentlich als Maler Müller inkognito, ist er nach Italien gefahren und hat vor allem die Maler besucht. Und ist aber dann im Zuge dessen auch gefahren, Malen ist eigentlich gar nicht mein Hauptding, sondern ich male mit Worten. Und wenn Sie Goethes Sprache sich anschauen, sie hat immer dieses Malerische. Das ist anders als bei Schiller. Schiller ist Musik in der Sprache, aber Goethe ist vor allem Bild. Bild, also er ist immer so ganz nah an der Imagination, dass das ganz stark bildhaft wird. Und das lebt natürlich besonders im Faustteil und besonders dann im zweiten Teil. Ja, also Mephisto wird jetzt seine Begierde nach dem Höheren, seine Sehnsucht nach dem Höheren in eine Begierde nach dem nicht ganz so hohen umwandeln. Damit endet einmal die Hexenküche mit dem großen Spektakel, dann ist endlich einmal Pause. Dann ist endlich einmal Pause, wir sind in der Halbzeit des Stückes. Ich glaube, ich muss beschleunigen. Gut, dann kommt nach der Pause die bekannte Geschichte, mein schönes Fräulein, darf ich wagen, abends Geleite anzutragen, also er begegnet dem Gretchen. Sie kommt gerade aus dem Dom, ist also ein ganz schüchternes, braves Mädchen, ein Bild für eine ganz reine, unschuldige Seele. Aber kindlicher Art, wenn man so will. Die Helena, die er vorher erlebt hat, das ist natürlich eine viel reifere Seele in einer gewissen Weise. Und bei der Helena spielt er immer so ein bisschen mit, schuldig, unschuldig, ist sie von den Paris geraubt worden oder ist sie freiwillig mitgegangen? Sie wissen, deswegen ist der Trojanische Krieg ausgebrochen, weil der Paris sie entführt hat. Und das ist in der griechischen Mythologie ein bisschen unsicher. Manchmal gibt es sogar Schilder, und nein, sie wurde eigentlich gerettet und konnte sich nach Ägypten flüchten und der Paris hat nur irgendein Scheinbild mitgenommen. Und die Geschichte gibt es auch. Also das heißt, sie wäre überhaupt nicht schuldig geworden und sie hätte sich überhaupt nicht eingelassen mit dem Paris. Das ist interessant und Goethe war das sehr bewusst, dass es diese beiden Schilderungen gibt und eine hohe, reine, aber vielleicht doch nicht ganz reine Seele, weiß man nicht so genau noch. Also, das ist noch nicht das Höchste, die Helena, aber schon ziemlich hoch. Im Vergleich dazu, das Gretchen hat eine ganz reine, aber ganz kindlich naive Seele noch. Und im Zuge des Dramas wird sich dann herausstellen, mit dieser ganz kindlich reinen, naiven Seele allein kann man dem Teufel auch nicht widerstehen, weil Gretchen wird es dann bitter büßen. Und sie wird das Opfer werden eigentlich dieser ganzen Geschichte, weil eben diese reine, aber naive Seele, die noch nicht voll durchdrungen ist von dem festen Ich-Bewusstsein, die kann dem Teufel nicht widerstehen. Das heißt, die wird früher oder später verdorben. Und dazu hilft natürlich der Mephisto ganz kräftig, weil der Faust, der so begegnet diesem Gretchen, ist fasziniert. Einerseits natürlich von ihr als junges Mädchen, das sehr attraktiv und sinnlich anziehend ist, aber zugleich fasziniert ihn auch diese unschuldig reine Seele. Weil nach dem sucht er auch, er weiß, seine eigene, die ist nicht mehr so ganz unschuldig und rein. Und er sucht aber diese höhere Seele. Und es ist so, so schön, es gibt ja dann den Gartenspaziergang und die Nachbarin Marthe hat es arrangiert, dass also Gretchen und Faust einander treffen können dort und einander näher kommen. Und zwischendurch verlässt der Faust aber dann das Gretchen auch wieder und sie sitzt ganz unglücklich zu Hause, während der Faust irgendwo durch die Natur rennt und jetzt sich an der Natur freut und jetzt endlich, weil er dem Gretchen begegnet ist, da was Tolles erlebt hat und die Natur jetzt wieder anders erlebt und auch die Begegnung mit dem Erdgeist wieder anders sieht und jetzt in der Natur schwelgt, dann kommt irgendwann der Mephisto und sagt, geh, dein Gretchen sitzt in der Kammer und heult wegen dir, also geh doch hin. Und dann gibt es die berühmte Szene Gretchen am Spinnrad, wo sie sitzt, meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ach, ich finde und finde sie nimmer mehr und denkt halt nach, ach, seine hohe Gestalt, nämlich das Faust, und ach, sein Kuss, und na, und endlich kommt Meister Faust, bequemt sich wieder hereinzukommen und setzt sich halt hin und Gretchen fragt halt dann, also, wie hältst du es mit der Religion? Das ist wieder für ein Schäferstündchen die falsche Frage. Gut, also Faust beantwortet es, ja, also ich will niemand sein Gefühl und seine Kirche erlauben. Nein, aber man muss daran glauben, mein Gretchen. Muss man? Ja, also, und du ehrst auch nicht die heiligen Sakramente, sagt sie. Also sie ist ganz besorgt, dass er nicht so fromm ist, wie er sein sollte. Und sagt Faust dann zum Schluss, also es endet damit, also wer darf überhaupt Gott nennen? Max Priester oder Weise fragen, die Antwort scheint ein Spott über den Vater zu sein. Also ich weiß es als Faust eben einfach nicht. Ich weiß nicht, soll ich es glauben, soll ich es nicht glauben? Ich habe noch niemanden gefunden, der mir wirklich Auskunft darüber geben konnte. Schau dir die Welt an, schau dir den Himmel an da oben, schau dir die Erde an, schau dir die Sterne an. Wenn wir einander in die Augen spüren, nenn es wie du willst, nenn es Herz, Liebe, Gott, ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Die große Aussage, Gefühl ist alles. Wird dir dann oft gebracht als die Weisheit über die Religion und über das geistige Schlecht hin, Gefühl ist alles. Man muss nicht bedenken, wem das Faust erzählt, nämlich einem 15-jährigen Mädchen, weil so in etwa das wird das Alter sein. Also es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, Gefühl ist alles. Das ist der Anfang, das ist der Anfang, aber da müsste es weitergehen, wenn das Gefühl zur Erkenntnis wird, zur bildhaften Erkenntnis wird. Aber das ist natürlich für Gretchen noch nichts. Aber jedenfalls, naja, kriegt er sie herunter, Faust, dass sie mit ihm in die Kammer geht. Also es ist soweit. Und nur Gretchen ist halt ganz besorgt, weil die Mutter ist ja auch da und sie schläft nicht tief. Und du, Engel, das tut keine Not, hier ist dein Fläschchen, 3 Tropfen in ihren Trank, umhüllen mit tiefem Schlaf gefällig die Natur. Also irgendein Schlafmittelchen. Naja, die Sache geht nicht gut aus. Die Sache geht nicht gut aus, aber das erfahren wir nicht gleich, sondern plötzlich wechselt das Ganze in eine Szene. Gretchen begegnet dem Lieschen am Brunnen. Lieschen ist einfach eine Freundin von ihr und Lieschen sagt, du hast schon gehört, vom Bärbelchen gehört und das ist ein Skandal und sie isst und trinkt jetzt für 2, das heißt, sie ist schwanger geworden und zwar nicht, weil sie verheiratet ist, sondern irgendein flinker Jung, der natürlich längst fort ist und Gretchen verfällt natürlich immer mehr, weil sie im Grunde in derselben Lage ist. Und vorher auch immer kräftig darüber geschimpft hat, wenn ein Mädchen nicht sittsam und so weiter ist. Und merkt jetzt, ist ja das auch passiert. Und es ist offenbar noch mehr passiert, das stellt sich aber erst dann nach und nach heraus. Die Mutter ist gestorben. Durch den Drang offensichtlich. Vielleicht hat es Gretchen und Tropfen zu viel erwischt, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat der Mephisto auch dafür gesorgt. Also, es ist schlimm ausgegangen. Und dabei bleibt es aber auch nicht. Gretchens Bruder kommt, der war immer so stolz darauf, wie sittsam seine Schwester ist, und alle seine Soldatenkollegen mussten das auch zugeben. Und jetzt ist sie ihm auch nichts anderes als eine Hure. So sagt er das ganz deutlich. Aber wenn er diesen Faust erwischen würde, den würde er es zeigen. Und tatsächlich kommt es zur Begegnung, Valentin, so heißt der Bruder, und Faust, und mit Hilfe des Mephisto gelingt es dem Faust natürlich ganz leicht, diesen Soldaten niederzustrecken. Und er sinkt also mit dem Degen getroffen zu Boden, und Faust und Mephisto entschwinden sehr geschwind. Der Mephisto sagt, ja, Blutschuld, und mit der Polizei ging es ja noch, aber alle möglichen Rachegeister kommen, und er sagt, geschwind weg. Und Valentin liegt am Boden und wird eben dann entdeckt von Gretchen mit der Marthe, die hinauskommen und sehen, dass der Bruder am Boden liegt, und der Bruder verflucht sie eigentlich. Und also es hat ihn nicht so sehr geschmerzt, als dass sie ihre Tugend verloren hat, dass sie schuldig geworden ist. Und die Szene, wo jetzt der Valentin dann letztlich stirbt in den Armen Gretchens, verwandelt sich dann schlagartig in die Walpurgisnacht. Jetzt sind wir bei der klassischen, nein, nicht bei der klassischen, falsch, diesen zweiten Teil, bei der romantischen Walpurgisnacht. Also wo die Hexe nach den Brocken ziehen, also so die gut deutsche Walpurgisnacht. Das ist eine sehr, sehr wüste Geschichte, wo naja, im Grunde eine große Orgie gefeiert wird. Also es ist, geht alles nur nicht sittsam zu, und es wird, der Goethe ist da auch sehr direkt in seiner Sprache. Also es sehr ungeschminkt eigentlich, überhaupt für die damalige Zeit, muss man denken. Und es ist also eine Szene der wirklich wüsten, sinnlichen Lust, die dargestellt wird. Da wird eigentlich, werden diese Kräfte geschildert, die zum Verderben des Gretchens geführt haben letztlich. Die wirken in ihr jetzt, die wirken im Faust. Das ist das Erlebnis, das ist eigentlich ein Blick in den Seelenzustand hinein, nichts anderes. Es geht gar nicht so sehr um eine äußere Geschichte, sondern es ist ein inneres Erlebnis, das da passiert. Und nur mitten in der ganzen Szene, wo Mephisto mit aller Gewalt versucht, den Faust da immer mehr hinein zu spinnen in diese wüste, sinnliche Welt, um ihn wirklich jetzt ganz gefangen zu nehmen, ganz in seine Welt zu ziehen, mittendrin wacht der Faust irgendwie auf. Weil wenn der Mensch wirklich wach wird im Geistigen, dann kann er das durchschauen. Aber das ist ein wahnsinnig schwer. Wenn wir wach wären, dann würden wir ja untertags auch immer das Geistige in uns erleben. Können es nicht. Jetzt in dem Moment ist der Faust stark genug, es für einen Moment zu erleben, und in dem Moment sieht er, welches Verderben er über Gretchen gebracht hat. Das heißt, es erscheint ihm die Gestalt des Gretchens, und er sieht sie wie eine Geistgestalt da. Sie schiebt sich nur langsam vom Ort, sie scheint mit geschlossenen Füßen zu gehen, und es ist ja, als hätte sie hier am Hals ein rotes Schnürchen. Nicht breiter als ein Messerrücken. Und der Mephisto sagt, ja, ganz recht, denn es ist wie mit dem Haupt des Perseus abgeschlagen hat. Und weil es stellt sich heraus, mittlerweile wurde Gretchen verurteilt, weil nicht nur die Mutter ist gestorben, nicht nur der Bruder ist umgekommen durch den Faust, sondern sie hat auch ihr Kind getötet. Sie hat ihr Kind in den See geworfen, in ihrer Verzweiflung einfach. Also sie ist Kindsmörderin auch noch, und dafür soll sie hingerichtet werden. Gab es ja zur Zeit Goethes auch kam das öfter vor und eine besondere Geschichte hat Goethe sehr mitgenommen, was ein bisschen das Vorbild dazu auch war. Aber jedenfalls, Faust wacht dafür auf und erkennt, was da eigentlich passiert ist. Es gelingt dem Mephisto zwar noch sozusagen zu Boden in die Ohnmacht zu stürzen, und dann spielt sich noch so eine wunderbare Szene ab, ganz kurz, der Walpurgisnachtstraum, wo Oberon und Titania erscheinen, hat mit dem vorher irgendwie gar nichts zu tun, es ist ein kurzes Zwischenspiel, aber dann wacht der Faust auf und sagt, im Elend, verzweifelt, erbärmlich auf der Erde lange verirrt und nun gefangen, als Missetäter im Kerker eingesperrt, das holde, unschuldige Geschöpf. Und also er ist sich bewusst, was passiert ist, und Gretchen muss gerettet werden. Was kann man tun? Und jetzt Mephisto, hilf mir. Mephisto sagt, das kann ich nicht, das geht nicht, ich kann das nicht machen, du musst selber die Tür aufmachen, aber ich kann mit meinen Zauberpferden kann immerhin bereitstehen, und ich kann immerhin die Torwächter kann ich benebeln irgendwo, dass sie nicht aufpassen, aber herausführen, lieber Faust, muss das ich schon selber. Und jetzt steuern wir direkt ans Ende zu. Faust besucht Gretchen im Kerker, versucht sie dort zu befreien. Zögert noch, er zaudert noch, hinzugehen, weil er fürchtet eigentlich sich davor, sie wiederzusehen, was er eigentlich angerichtet hat. Angerichtet hat, aus, wo er genau weiß, es war ja gar nicht nur Liebe, was mich zu ihr hingezogen hat, weil er hat sie ja für uns sitzen lassen. Wenn er sie geheiratet hätte, dann wäre ja alles in Ordnung gewesen. Nein, er hat sie sitzen gelassen. Eigentlich ging es letztlich doch nur um die Lust irgendwo. Und die reine Seele war sie dann offensichtlich auch nicht mehr, das hat er dann auch das Interesse verloren. Also so wie es halt im Leben öfter passiert in Wahrheit. Aber dann überwindet er sich doch, geht hinein und findet also Gretchen im Grunde dem Wahnsinn verfallen, weil sie dass diese Schuld, die sie auf sich geladen hat, nicht bewältigt. Also das ist eine sehr starke Szene dann, eine sehr schwer zu spielende Szene, wenn sie erkennt ihn im Grunde am Anfang überhaupt nicht. Sie nimmt ihn nicht wahr, sie glaubt, der Henker kommt schon, sie zu holen, und er macht dann zwar die Ketten los und sagt, ich bin's, du bist's, und dann irgendwie ahnt sie, dass er es ist, und will ihn küssen, er will aber gar nicht, das irritiert ihn jetzt eher, und dann wasche deine Hände ab, an deinen Händen ist Blut, und das springt also so hin und her, und sie geht einfach nicht, sie geht nicht, sie sagt, das ist sowieso umsonst, und auf mich wartet der Henker, und sie schildert ihm noch, wo sie begraben werden soll, also nicht so weit von Mutter und Bruder entfernt, weil sie weiß, im geweihten Acker wird sie nicht liegen, aber bitte nicht zu weit, und das Kleine mir an die Brust. Aber gehen will sie nicht. Und er versucht sie mit Gewalt hinauszutragen, aber sie stemmt sich dagegen, und der Morgen dämmert bereits. Und in dem Moment stürzt der Mephisto herein, der Morgen dämmert schon, meine Zauberpferde schaudern, also entweder kommst du jetzt gleich oder wir müssen gehen. Und Gretchen erkennt die Gestalt des Mephisto, von der er ohnehin schon immer gegraut hat, und der kommt mich holen, und dann sagt sie, Heinrich, so wird der Faust genannt, Heinrich, mir graut vor dir. Der Mephisto sagt noch, her zu mir. Und damit ist es aus, der erste Teil. Also, im Grunde geht es um eine sehr dramatische äußere Geschichte, die so auch rein äußerlich passieren könnte. Es geht aber zugleich um einen sehr schwierigen seelisch-geistigen Entwicklungsweg, den im Grunde der Faust durchschreitet, wo er durch alle Höhen und Tiefen irgendwo durchgeht und wo er auch eine ganze Menge Schuld auf sich lädt. Das ist halt auch irgendwo die Botschaft des Faust, auch der geistig strebende Mensch wird es nicht schaffen, schuldlos zu bleiben. sondern er musste vielfältige Schuld durch und musste halt wieder aufarbeiten. Aber wir Menschen auf Erden stehen halt unter zwei Polen. Das eine ist der Mephisto und das andere ist das eigentlich höhere Göttliche, nachdem wir da immer bei der Mephisto noch die zwei Varianten des Luzifer und des Ariman hat. Und wir müssen uns da in dieser Mitte zwischen diesen Widersacherkräften bewähren, und das geht eben nicht, ohne dass wir auch schuldig werden. Und das wird sich im zweiten Teil fortsetzen. Er wird noch immer eine ganze Menge Schuld auf sich laden und trotzdem kommt er weiter. Das ist auch vielleicht wieder eine tröstliche Botschaft. Wir müssen nicht schon anfangen, Heilige zu sein, um weiterzukommen, sondern um diesem Ziel irgendwo näher zu kommen, gehen wir durch viele, viele Prüfungen hindurch, und in vielen Prüfungen scheitern wir auch. Aber wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. So heißt es im Prolog schon. Und am Ende heißt es irgendwann, und hat an ihm die Liebe von oben teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Also wenn er sich bemüht hat, gestrebt hat, trotzdem er gestrauchelt ist, wird er trotzdem willkommen geheißen in der höheren Welt. Also es ist eigentlich eine sehr tröstliche Botschaft des ganzen Faust. So viel einmal im kurzen oder längeren Überflug. Das Ganze. Sie sind, bei mir wird es immer länger. Sie müssen mich stoppen. Danke.